Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 46 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute begrüßen wir einen Neuzugang bei uns, nämlich Co-Trainer Sascha Zollinger. Moin!
Hallo.
Sascha, du bist für eine Saison Co-Trainer von Klaus Gärtner, wirst danach wieder zurückkehren in deinen Job als Geschäftsführer des Handballverbandes Schleswig-Holstein. Darüber und natürlich über vieles mehr wollen wir jetzt sprechen. Also feuerfrei für die erste Kategorie.
Löwen aktuell.
Treue Löwenfunkhörer wissen Bescheid, in dieser Rubrik geht es um das aktuelle sportliche Geschehen. Zur Info, wir nehmen am Montag vor den Spielen gegen Leipzig und Melsungen auf, erscheinen aber dann wieder erst am Freitag. Das ist mittlerweile lustig, wir können kaum mehr über aktuelle Dinge sprechen, weil wir gar nicht wissen, wie diese Spiele ausgegangen sind. Ist aber nicht schlimm. Kann also einiges passiert sein. Wir haben natürlich jetzt gerade erstmal eine Hiobsbotschaft bekommen. Die Pressemitteilung ging quasi gerade raus. David Späth hat sich das Kreuzband gerissen. Der Torwartfluch der Löwen geht weiter, Sascha.
Ja, das ist für uns alle natürlich eine unheimlich traurige Nachricht. David ist ja die letzten zwei Jahre durch die Decke gegangen, über die Jugend im DAB, in den Kader der Löwen rein. Regelmäßig mittrainiert. Unsere beiden älteren Torhüter haben ihn schon fast adoptiert. Halle und Epple kümmern sich da ganz rührig um ihn. Aus dem Nachwuchs wird er auch weiter mit Torhütertraining versorgt. Und jetzt dann so eine fatale Geschichte. Hat einfach Pech gehabt im Drittligaspiel und hat sich dort bei einer unglücklichen Aktion, als er mit dem Pfosten kollidiert ist, das Kreuzband gerissen. Und demzufolge war auch die Stimmung, als wir das als Mannschaft erfahren haben und er dann in die Halle gekommen ist, haben wir natürlich das Training unterbrochen und ihm da versucht, ein bisschen Trost zu spenden und auch mit ihm noch ein Gespräch geführt, nach dem Training gemeinsam mit Palle, auch mit Epple und Klaus und ich. Und wollen ihm dann natürlich jetzt alle Unterstützung geben, die er in dieser schwierigen Zeit jetzt da auch braucht.
Wie ist dein Eindruck? Wie nimmt er das selber? Wie nimmt er das? Ja,
kann man so. Ja, also ganz offen und ehrlich, jetzt zum Anfang nimmt das natürlich so, dass er unheimlich traurig ist. Ne? Also da ist schon echt ganz viel Enttäuschung und Trauer jetzt natürlich dabei. Aber es ist auch frisch und es gibt ja so bestimmte Phasen, dann auch mit so einer Verletzung umzugehen. Und aktuell befindet er sich unter dem Eindruck der Diagnose jetzt natürlich noch in der Phase, dass er natürlich geknickt ist. Und jetzt werden wir halt gucken, wann eine OP eben geplant werden kann, auch vom Knie her, wie die Situation ist. Da war auch noch eine ordentliche Schwellung drin, eine Einblutung, sodass man eben auch nicht gleich operieren konnte. Und dann gehen wir aber auch in die Phase, dass wir eben planen und gucken und wie gestaltet sich dann Reha und wann wird er operiert. Da ist das Medical Team natürlich dann auch dran. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen erfahren.
Das ist für ihn natürlich doppelt und dreifach bitter. Er hat erstens ja diese Erfahrung einfach nicht. Ich meine, wenn du ein 30-jähriger Profi bist und du hast halt schon mal das ein oder andere gehabt, die erste große Verletzung ist wahrscheinlich immer nochmal ganz besonders niederschmetternd. Und dazu kommt ja noch, du sagst, klar, die letzten zwei Jahre hat er einen unfassbaren Sprung gemacht, aber ich glaube, seine persönliche Karriere steht momentan so ein bisschen auf so einem ersten Peak. Also er war jetzt gerade beim Tag des Handballs, hat da super geil performt. Bei uns spielt er auch eine gute Rolle, ist ja jetzt dann auch reingekommen, hat den 7 Meter gehalten. Das ist natürlich alles doppelt und dreifach bitter. Wir können nicht mehr machen, als ihm all unsere Unterstützung zuzusagen und ihm natürlich gute Besserung und guten Heilungsverlauf zu wünschen und ja, für ihn da zu sein. Dazu kommt aber dann auch noch, Palle ist krank. Ist die Frage, ob er diese Woche nicht sogar auch komplett ausfallen könnte. Übrig wären dann noch unsere Katze und Youngster Mats Gruppe, der aber ja auch schon letztes Jahr ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
Da bin ich bei dir. Also Katze hat ja jetzt durchaus stabil auch die ganze Zeit trainiert und hat auch schon in einzelnen Spielen, unter anderem ja auch in Leipzig, mit einer tollen Leistung dazu beigetragen, dass wir dort die wichtigen Punkte damals im Pokalspiel auch holen konnten. Und Mats Gruppe ist auch in der Vorbereitung schon viel dabei gewesen und die Löwen haben da wirklich im Nachwuchs zwei außergewöhnliche Torhüter-Talente, die wirklich auch Jahrgang auf Jahrgang hier dabei sind. Und Mats wird natürlich jetzt die Trainingszeit mit uns bekommen und auch nutzen und dann als Absicherung auch mit dabei sein, sollte Palle nicht einsetzbar sein.
Hast du so eine Situation schon mal erlebt? Jetzt? Also das ist unfassbar, oder?
Ja, ich habe ja die 11 Jahre bei der SG Flensburg-Handewitt hauptamtlich entsprechend auch im Nachwuchs gearbeitet und da unterschiedliche Torhüter-Konstellationen auch mitbekommen. Aber dass wir jetzt so eine Konstellation haben, dass eben der eigentliche erste Torhüter, Weltklasse-Torhüter, die Nummer 1, seit über 20 Monaten verletzt ist mit Epple, Das muss man sich mal vorstellen, wenn Niklas Landin beim THW 20 Monate raus wäre, ne, so, dann hat man einen weiteren Weltklasse-Torhüter mit Palle, der eben auch in den letzten Jahren unheimlich hohe Belastungen auch hatte und jetzt eben auch mit dem Knie und all den Themen dort angeschlagen war. Und ja, jetzt haben wir dann einen aufstrebenden Nachwuchstorhüter, der durch die Decke geht, der hat einen Kreuzbandriss. Also das ist alles in der Summe der Themen auf dieser für den Handballsport natürlich elementar wichtigen Position, ist das schon ein echtes Brett.
Man muss da aber auch mal kurz festhalten, also vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, also kurz zu Anfang, ich verstehe nicht so viel von Handball, also du weißt ja, ich bin hauptsächlich dafür da, Leute in der Arena anzuschreien. Nee, aber ich finde, dass wir für diese Situation, weil also in der letzten Saison hatten wir die ja auch, müssen wir ja nicht lange drüber sprechen, wir hatten in der letzten Saison dieses Problem ja auch, das hat ja auch zur Entdeckung von David Späth, ich meine, klar haben wir alle gewusst, was der kann, aber dass der sich auch in der Bundesliga sofort so akklimatisieren kann, das hat uns dann ja, glaube ich, schon auch alle überrascht. Aber dazu konnte es ja nur kommen, weil wir diese Probleme da ja auch schon hatten. Aber ich finde, dass wir durch diese 20 Monate, die jetzt alleine Apfel fehlt, bisher eigentlich echt gut durchgekommen sind. Also auf der Torhüter-Position habe ich jetzt bei uns nicht irgendwie ein krasses Debakel gesehen.
Genau, ich kann ja nur über den Zeitraum sprechen, jetzt primär, seit ich seit Vorbereitungsbeginn Anfang August dann jetzt hier bin. Das ist natürlich klar, aber wenn ich jetzt die älteren Spieler dann eben auch frage und die ja auch die deutschen Meisterschaften und Pokalsiege mitgemacht haben, dann ist es natürlich schon so, dass die Torhüterposition durch die Verletzungen, die wir haben, natürlich in der Breite natürlich schon ein Stück beeinträchtigt ist. Wenn man jetzt guckt, wir spielen vor 2 Wochen in Flensburg und haben dort dann eben Möller und Buric, die sich auch abwechseln und in der Summe dann auch wieder auf eine entsprechende Quote kommen, dann eben gegen uns gehabt, dann ist es schon so, dass wir natürlich eine Riesenchance für junge Torhüter hier haben. Das finde ich auch überaus positiv. Weil zum Beispiel in meiner Flensburger Zeit gab es eigentlich nie die Konstellation, und da waren ähnlich hoch veranlagte Torhüter wie Christopher Rudek, der jetzt beim BHC im Tor steht, die aber eben nicht die Chance in jungen Jahren schon bekommen haben. Also das heißt, dieser Umbruch, der jetzt sehr vorangetrieben wird, dann eben auch mit einem jungen Torhüter wie David Späth, auch langfristig eine Bindung, das ist schon eine tolle Situation, dass man da auch das Vertrauen gibt als Verein, weil sonst haben die Torhüter natürlich nur die Möglichkeit, auch irgendwo sich ausleihen zu lassen oder einen anderen Weg einzuschlagen.
Ja, mit Joel Bierlehm kommt ja dann auch noch der nächste große Kracher. Lass uns aber auch mal ganz kurz über Apfel sprechen. Der arbeitet unfassbar fleißig an seinem Comeback. Was, glaube ich, bei ihm auch unheimlich wichtig ist, der war ja zu Beginn seiner Verletzung, das konnte ja auch jeder so ein bisschen nachvollziehen, der brauchte dann mal eine kurze Luftveränderung, war dann eine ganze Zeit lang in Schweden, hat seine Reha da gemacht. Da war aber ja auch klar, also dass er uns hier ja auch wirklich in gar keiner Art und Weise weiterhelfen kann. Weil, ich stelle jetzt mal diese These auf, Apfel ist auch als verletzter Spieler im Umfeld der Mannschaft brutal wichtig.
100%. Also das ist ja auch für Klaus und für mich eine Situation, dass er so eine Twitter-Rolle gerade hat, also Mitglied des Trainerstabs, aber auf der anderen Seite eben auch Spieler in Return-to-Play oder Return-to-Competition-Prozess. Und insofern haben wir mit Apple aus einer Art Socializer rund um die Truppe rum, der auch ein verbindendes Element ist, der auch rund ums Spiel und im Training permanent da ist, sich auch um die jungen Spieler, auch um die Integration da weiter kümmert und mit seinem kleinen Bruder Benji entsprechend umgeht, der neu hier ist in Deutschland. Und insofern kann ich das nur bestätigen, dass die Rolle von Apple halt weit mehr ist als die eigentlich nur eines Spielers. Ja.
Da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass er möglichst bald wieder im Tor steht. Du hast mir jetzt eigentlich die perfekte Überleitung geliefert. Benji, diese Woche ein überragendes Spiel gegen Minden gemacht. Erstmal, wie erleichtert warst du nach dem Sieg gegen Minden letzte Woche?
Ja, schon erleichtert, klar. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass wir aus der Pause natürlich, aus der Länderspielpause mit den beiden Niederlagen nicht gut rausgekommen sind. Die Niederlage in Flensburg, in dieser Konstellation, bei der Flensburger Mannschaft, die da jetzt wieder steht, die kann man, glaube ich, verschmerzen. Da ist einzig und allein die erste Halbzeit so ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber das Heimspiel gegen Lemgo, das ist schon ein Spiel, was wir auch vom Anspruch her gewinnen müssen. Und demzufolge kam jetzt natürlich dann wieder ein bisschen Druck auf den Kessel und wir haben mit dem Sieg jetzt zumindest diese Niederlagenserie, so ein bisschen diese 2 Spiele durchbrechen können. Wohl wissend, dass jetzt weitere wichtige Spiele kommen und deswegen waren wir natürlich auch froh, dass wir da gewonnen haben. So, und auf Benji bezogen, das ist natürlich für uns jetzt auch eine Situation, dass Uwe uns auch schon seit längerer Zeit angeschlagen fehlt mit Achillessehnenproblemen, das ist bekannt. Und dass wir jetzt happy sind, dass Benji, aber auch Leon Zacharias, der auch regelmäßig da mittrainiert und auch schon einige Minuten bekommen hat, das auffangen. Und das darf man auch nicht vergessen, die Rolle von Uwe für diesen Verein ist unheimlich wichtig. Und da haben wir halt auch nicht nur Uwe als Spieler mit seinen handballerischen Fähigkeiten, sondern auch die Kapitänsrolle, die uns da gerade eben auch so ein bisschen abhanden kommt auf dem Spielfeld. Und deswegen freuen wir uns, dass Benji jetzt stabil da in die Leistung reinkommt und mit Ausnahme eines Spiels, ich meine in Wetzlar, auch wirklich ansprechendes Spiel, aber auch Trainingsleistung zeigt.
Mhm. Klar, wir haben gewonnen gegen Minden. Trotzdem wäre es natürlich fatal, wenn man das als überragendes Spiel abhaken würde. Also ich hatte zwischenzeitlich, ich hatte das Gefühl, okay, wir müssten eigentlich relativ weit vorne liegen und immer gucke ich hoch und dann sehe ich, 8 Minuten vor Schluss haben wir nur noch 3 Tore Vorsprung. Wir haben momentan, neigen wir dazu, dass wir die Mannschaften so ein bisschen einladen, so nach dem Motto, ach komm, habt ihr nicht Bock nochmal eine Runde mitzuspielen, wird ja sonst langweilig. Können wir damit aufhören?
Das würden wir gerne, da bin ich natürlich auch so ein Stück weit deiner Meinung. Gegen Minden ist das erklärbar, finde ich. Wir haben 48 Minuten eigentlich ein absolut sicheres Spiel, diesmal auch erfreulicherweise von oben runter spielen können. Dafür muss man sich in der Bundesliga auch nicht entschuldigen, dass man da irgendwie mit 7-8 Toren führt. Das muss man auch erstmal gegen eine Mindener Mannschaft, die zwar letzter ist, aber in den letzten 2-3 Spielen, unter anderem mit dem Sieg gegen Melsung oder auch der knappen Niederlage zu Hause gegen Göppingen, dann solides Niveau mittlerweile hat, muss man dann auch mal so akzeptieren. In den letzten 12-13 Minuten haben wir ein bisschen was probiert. Da haben wir natürlich auch ein bisschen leichtfertig dann im Angriff dazu eingeladen, dass wir durch schnelle Gegenzüge auch nochmal so ein bisschen unter Druck geraten sind. Das müssen wir abstellen, gar keine Frage. Aber nach den beiden Niederlagen haben wir das von oben runter gespielt und ohne Minden zu nahe zu treten, ist natürlich trotzdem auch irgendwo ganz klar, dass wir so ein Spiel aus sicher zu Hause gewinnen müssen.
Wobei du absolut auch recht hast damit, Minden ist, wenn ein Team stärker ist, als es die Tabellensituation angibt, dann ist das für mich momentan GWD Minden. Die haben aber halt auch unheimlich viele Leute ersetzen müssen. Das Richtig. Ist ja jedes Jahr so ein bisschen so diesen, ich meine, wir können ja jetzt ein Lied davon singen, weil vielleicht haben wir den sogar deren besten Mann weggenommen. Das muss man auch mal ganz klar so sehen. Aber auch da wieder fand ich krass, um jetzt mal kurz diesen Seiten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie Schluchow, der 15er, Miro, der war, also wo holen die diese Leute her? Der war ja unfassbar. Ich meine, ich habe mich zwischendurch sehr über ihn geärgert. Das hat natürlich aber nichts damit zu tun, dass er einfach auch gut war.
Genau, also Minden hat die Philosophie natürlich schon seit Jahren auch ein Stück weit mangels sicherlich der Etathöhe dann auf junge Leute setzen zu müssen. Und hat ja auch unter anderem damals Juri aus Barcelona geholt und ihm dort die Chance gegeben und er hat sie dann genutzt. Und jetzt ist halt wieder ein Spieler wie Miro Schlurow, der dann über Bremen dann bei den Füchsen im Nachwuchs gelandet ist und über die Füchse dann den Weg nach Minden gegangen ist, um da jetzt den nächsten Schritt zu machen. Und die verfügen da grundsätzlich schon mal über einen guten eigenen Nachwuchs in Minden, aber auch über ein Scouting und schaffen es immer wieder, dann eben auch Talente zu entwickeln, die dann den nächsten Schritt gehen.
Also muss ich wirklich voller Respekt sagen, der Mann hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Tabellarisch hat uns der Sieg gegen Minden tatsächlich relativ gut getan. Beim Tag des Handballs, wo man dann natürlich überall angesprochen wird, was ist eigentlich mit den Löwen los? So. Habe ich immer noch gesagt, bedenkt, wir haben nur einen Minuspunkt mehr als der THW Kiel. Das konnte man da noch gut sagen. Ja. Mittlerweile kann man das so nicht mehr sagen. Trotzdem muss man festhalten, wir sind gerade in der großen Mittelfeldgruppe der Liga. Das sind 9 Mannschaften, zwischen denen jetzt gerade einmal 3 Punkte liegen. Also zwischen Rang 5 und Rang 13 ist momentan alles möglich. Wie blickst du auf diese Situation? Ich finde ja, das bietet auch eine Menge Chancen.
Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir in dieser Saison mindestens 2 bis 3 Spiele verloren haben, die uns wehtun. Wenn wir die nicht verloren hätten, und das muss auch unser Anspruch sein, beispielsweise in Stuttgart zu gewinnen oder auch Hamburg hat es ein bisschen revidiert durch die weitere gute Saisonleistung, aber wir waren halt die erste Mannschaft, die damals in Hamburg verloren hat. Und seitdem hat Hamburg natürlich auch ein paar andere gute Spiele geliefert. Aber dass man zum Beispiel gegen Lemgo zu Hause gewinnt oder beim BHC nicht noch den Punktverlust dann mit dem Schlusspfiff dann hat, das sind so Punkte, die tun uns weh. Und wenn man die rausnehmen würde, dann wären wir auch mit einer völlig akzeptablen Platzierung im Anschluss an die ersten 4 da mit dabei. Das sieht man daran, dass wir eben auch keinen großen Abstand zu Platz 5 haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir schon auch dieses Phänomen haben, dass wir inkonstant spielen, dass wir in positiven Phasen richtig gute Performance auf die Platte kriegen, aber auch in negativen Phasen dann eben auch gegen Mannschaften, die wir wahrscheinlich auch dominieren müssten, dann eben auch nicht zurechtkommen. Und das ist ein Thema, das müssen wir angehen, das hat Gründe. Die sind uns auch bekannt, an denen arbeiten wir und insofern gilt es da stabil zu werden und im weiteren Saisonverlauf logischerweise dann auch mit Blick auf die Europapokalplätze da in Schlagdistanz zu bleiben.
Mhm. Also eins ist, ich weiß, die Fans können das nicht mehr hören, es ist aber nun mal die Wahrheit, die Liquimoli HBL war vielleicht noch nie so eng, wie sie momentan ist. Also du hast jetzt Stuttgart angesprochen, klar, die hatten damals 0-8, glaube ich, ja. Und wir verlieren dort. Allerdings darf man, gehört zur Wahrheit halt auch, dass halt die Füchse, die ja gerade zwei weiter sind, da am Wochenende auch nur unentschieden gespielt haben. Ja. Also es ist schon so, dass es, also man fährt einfach, mein erstes Jahr oder meine erste Zeit bei den Löwen war ja noch die Zeit, wo mich dann Freunde zu mir gesagt haben, ich würde ganz gerne mal zu den Löwen gehen, aber gib mir bitte ein Spiel, wo die nicht mit 10 gewinnen. So, diese Zeiten sind aber vorbei. Es gibt faktisch keinen einzigen Gegner mehr und das sieht man auch bei anderen Vereinen. Also der THW fährt offensichtlich auch nicht mehr nach Nettelstedt und gewinnt mit 10, sondern verliert dann sogar da. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil der Wahrheit. Trotzdem, klar, müssten wir natürlich, wenn wir konsequenter und konzentrierter spielen würden, hätten wir ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag gab es unter anderem 2 Unentschieden sogar, leider aber auch 2 Spielabsagen. Corona schlägt wieder zu. Wie groß ist deine Sorge, dass der Spielbetrieb vielleicht noch stärker darunter leiden wird?
Ja, die Sorge ist durchaus da, ne? Also unabhängig jetzt von uns und unserer sportlichen Situation, ich bin ja auch noch in Schleswig-Holstein über diese Geschäftsführerposition mit dem Thema Corona auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt, muss man ganz nüchtern halt feststellen, dass das Thema uns enorm betrifft jetzt auch wieder und die Zahlen steigen und 2G-Regelungen etc. Im Fußball kriegt man das mit bei Bayern jetzt, was Kimmich und so weiter angeht. Das Thema ist schon auch ein wettbewerbsbeeinflussendes für alle Mannschaften. Es gibt kaum Mannschaften, die noch nicht mit Corona-Fällen betroffen waren. Du hast es gerade angesprochen, Magdeburg und Flensburg musste sogar abgesagt werden. Vor einigen Wochen waren wir es. Und wir waren ja auch mit insgesamt 6-7 Personen, leider Gottes positiv, ich zählte auch dazu. Und das beeinflusst dann natürlich schon auch alle Mannschaften. Muss man ganz nüchtern sagen.
Absolut, vor allen Dingen der SC Magdeburg war tatsächlich bisher mit der einzige Club, der gar nichts hatte. Und jetzt kam es dann mit voller Wucht. Wir mussten ja damals das Spiel gegen Leipzig verschieben. Jetzt hat Leipzig auch einen Corona-Fall. Wie geht ihr als Mannschaft damit um? Redet ihr viel darüber oder ist das mittlerweile, ja, so schade es ist oder so traurig ist, fast schon ein normaler Ablauf?
Das ist tatsächlich normales Business mittlerweile. Also klar, wir wissen, dass Geballa Corona-positiv getestet wurde. Ob er freigetestet werden kann und morgen gegen uns spielen kann oder eben nicht mit dabei sein wird, das erschließt sich uns nicht. Wir bereiten uns so vor, als wenn er wie im Pokalspiel dann eben auch mitspielen würde. Und das Gleiche betrifft, glaube ich, auch alle anderen Mannschaften, die mitbekommen, dass beim Gegner jemand positiv ist.
Du hast gerade kurz diese Bayern-München-Situation angesprochen. Wie sehr nervt es dich als Verantwortlicher, dass solche Situationen vermeidbar wären? Also bei uns ist es ja auch so, dass es Spieler gegeben hat, die aufgrund eines positiven Falls lediglich in Quarantäne mussten, weil sie eben nicht geimpft sind. Wie sehr ärgert einen das dann, dass das so vermeidbar ist?
Ja, das ist natürlich jetzt über das Sportliche hinaus auch eine politische Geschichte, ne? Also da geht es natürlich auch darum, ob man Menschen bei uns in Deutschland eben auch vorschreiben sollte oder eine Impfpflicht einführen sollte. Das ist natürlich klar. Soweit möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, dass ich da jemandem vorschreiben möchte, wie er sich zu verhalten hat. Wenn ich das auf das rein Sportliche runterbreche, und das ist ja auch unsere Situation, die wir in unseren sportlichen Sitzungen dann auch besprechen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass wir eine entsprechende Truppe am Wochenende auf der Platte haben, nämlich sportlich konkurrenzfähige Truppe, wenn die Spieler entsprechend geimpft sind, auch was dann eben Quarantäneszenarien und so weiter bei Kontakten angeht. Und deswegen ist es natürlich auch erstrebenswert und da wollen wir im Sport auch Vorbilder sein, wenn wir auf die Situation hinweisen, dass die Leute sich eben auch in der Gesellschaft impfen lassen. Ne? Und dann nur so ist, glaube ich, der einzige Weg, um aus der Nummer einigermaßen rauszukommen. Aber ich bin jetzt schon so, dass ich persönlich auch verstehe, wenn es Beweggründe gibt, dass ich jemanden nicht impfen lassen möchte. Als Angestellter der Rhein-Neckar-Löwen habe ich natürlich eher eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass alle dabei sind und würde mich freuen, wenn alle geimpft sind.
Also ja, ich sehe es eigentlich tatsächlich auch so weit wie du, mit dem kleinen Unterschied, dass ich schon auch ein bisschen darauf gucke, wie wäre es bei einem normalen Menschen, der keinen Profisport betreibt. Also wenn wir jetzt mal wirklich dieses sehr prominente Beispiel Bayern München nehmen, weil es einfach gerade ein gutes Beispiel ja tatsächlich ist. Denen fehlen in der Regelmäßigkeit momentan 5 Spieler. Und da reden wir von Joshua Kimmich und Serge Gnabry, auch von 2 brutal wichtigen Spielern. Jetzt hat sich Bayern München ja dazu entschlossen zu sagen, alles klar, Freunde, die Zeit, die ihr fehlt, kriegt ihr kein Gehalt. So, jetzt habe ich das mal grob überschlagen gerade in der Presse. Mit dem kolportierten Gehalt bei Joshua Kimmich sind das jetzt 750.000 Euro Gehalt, die ihr einfach nicht bekommt. Eh schon Zahlen, die krass sind. Also wo ich eh schon denke, so unfassbar, zeigt einmal wieder, wie versaut der Fußball einfach ist. Tut mir leid. Der soll 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ganz ehrlich, aber egal, rede ich mich schon wieder in Rage. Ich finde, ein Corona-Arzt, der sollte 20 Millionen im Jahr verdienen. Egal, anderes Thema. Aber ist das nicht trotzdem, also kann man dann einfach sagen, das ist okay, die können das selber entscheiden? Weil ich finde nämlich nicht, weil das, wenn ich jetzt Angestellter bin, und ich weiß nicht, ich arbeite jetzt ganz normal, was weiß ich, sagen wir jetzt mal auf dem Bau. So, und ich sage meinem Chef, okay, ist jetzt zwar 3G-Pflicht und Co., aber es tut mir sehr leid, aber ich bin jetzt schon zum dritten Mal in Quarantäne, weil ich lasse mich einfach nicht impfen. Das könnte ich mir ja nie im Leben rausnehmen. Ich verstehe nicht so richtig, warum Profisportler denken, dass die das dürfen.
Arbeitsrechtlich ist es ein Thema, was ja eh heiß diskutiert wird. Ne? Was ist mit der Krankenschwester, die entsprechend da arbeitet, muss die geimpft sein oder nicht? Oder du sprichst gerade vom Bau, gar keine Frage. Im Sport, ist es ja auch ein Angestelltenverhältnis, ne? Muss man auch ganz nüchtern sagen. Und solange das eben nicht komplett geklärt ist, müssen wir da, glaube ich, vorsichtig sein, auch wenn die Tendenz natürlich ganz klar sein muss, dass man alle Leute animieren sollte, sich zu impfen, um einfach auch Risiken einer Corona-Infektion vom Verlauf her eben dann eben absichern zu können, beziehungsweise auch das Umfeld, die Mitspieler und alle, die eben auch jetzt bei uns im Sport drumherum sind, dann eben auch ein Stück weit aus der Nummer ein bisschen mehr rausnehmen zu können.
Bisher muss man ja auch sagen, hier auf Holz geklopft, also es wäre zumindest mein Wissensstand, hat ja kein Spieler bei uns bei einem Spiel gefehlt, weil er in Quarantäne musste, obwohl er keinen Positivtest hatte. Aber ja, wir haben gerade über unsere unfassbare Verletztenmisere gesprochen. Das können wir halt einfach gerade nicht brauchen. Also ist einfach so. Generell ist es ja jetzt auch so, wir müssen ja jetzt, da kriegen wir ja auch immer viel Feuer in den sozialen Medien, wenn wir dann ein Posting machen, wo drin steht, bei Heimspielen jetzt nur noch 2G. Ich wiederhole mich da, auch in der Halle, wir entscheiden das nicht. Wir wären gerne bei 3G geblieben. Das Land Baden-Württemberg schreibt es uns vor. Wir sind ja froh, dass überhaupt noch Zuschauer da sind. Wir hatten es hier gerade privat auch noch über das Thema Sachsen, wo Leipzig und Co. jetzt dann wieder Geisterspiele haben. Das möchte ich mir einfach gar nicht vorstellen. Trotzdem da draußen, wir brauchen eure Unterstützung, kommt weiterhin in die SAP-Arena und es ist einfach unfassbar wichtig, diese Mannschaft braucht momentan diese Unterstützung. Das geht ihr sicherlich nicht anders, weil für die Spieler ist es ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn sie vor möglichst vollen Rängen spielen können, oder?
Ich kann das nur hundertprozentig bestätigen, wenn ich mit den Jungs schnacke, ich habe es letztens mit Andi Schmid auch nochmal gehabt. Die sind aus der Saison, wo sie eben ohne Zuschauer spielen konnten, wo du ja eigentlich gar kein Heim- oder Auswärtsspiel mehr hast, sondern du spielst einfach Handball in der leeren Halle gegeneinander, auch so geprägt, als die das erste Mal ihre Familien und die Fans und alles da haben durften, dann sind die natürlich marschiert noch viel mehr, als sie es eben von der Motivation eben dann eben vom Push auch nochmal dann bekommen. Und ich habe es ja gerade in Flensburg mitgemacht, 5.800 Zuschauer gegen die Füchse, 5.800 gegen die Löwen. Flensburg ist in der 40. Minute auf Unentschieden dran, weil wir dann echt gut aus der zweiten, oder andersrum, wir sind auf Unentschieden dran, weil Flensburg dann aus der zweiten Halbzeit nicht gut rauskommt und wir unser Leistungsniveau dann in der Phase haben. Und die standen auf. Mhm. Und in der Hölle Nord, wenn die aufstehen und laut sind, und nicht nur die Stehtribüne, sondern alle anderen, dann kommt ein unheimlicher Push für die Truppe. Und gerade in solchen Phasen, wo es mal nicht läuft, und deswegen schließt sich da wieder der Kreis, brauchen wir halt die Unterstützung der Fans und ich kann das eben nur im Sinne der Spieler hier auch übermitteln. Die sind da wirklich auch dankbar, wenn da die Fans auch weiter Gas geben.
Speziell wichtig wird das dann auch am 4. Dezember. Da spielen wir nämlich dann gegen Berlin. Da wäre es natürlich super wichtig, wenn die Halle möglichst voll ist und die Jungs diese Unterstützung dann auch spüren und gegen Berlin, weil momentan, klar, die sind sportlich einfach gut drauf. Das muss man so anerkennen. Da werden wir die Fans auf jeden Fall brauchen, um da zu bestehen im Heimspiel gegen die Füchse aus der Hauptstadt. So, ganz kurzer Themenwechsel, denn ich freue mich ja momentan, es kommt nicht mehr so oft vor, ich freue mich momentan immer über jeden, der zum ersten Mal da ist. Die haben, also man merkt zwar immer am Anfang, dass die immer so ein bisschen so so ein bisschen vorsichtig sind, so, weil sie halt nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber ich beiß ja nicht meistens. Wir sprechen nämlich gleich ein bisschen über dich privat.
Löwen privat.
Ja, hier stellen wir unsere Gäste jetzt ausführlich vor. Und weil Sascha ja zum ersten Mal in unserem kleinen, feinen Podcast ist, fangen wir ganz klassisch von vorne an. Die Kategorie Löwen in freier Wildbahn, die entfällt dafür heute. Wir werden uns jetzt wirklich ganz um dich privat kümmern. Wie wir recherchiert haben, bist du ein echter Frühstarter gewesen in Sachen Handball.
Wenn man so will, ja. Ich habe selber mal gespielt, falls du darauf ansprichst. Oder ja, auf die berufliche Ebene.
Was kannst du uns denn über diesen Verein erzählen? TSV Alt-Duvenstedt.
Ja, im beschaulichen Schleswig-Holstein in der Mitte gibt es eine ca. 1000 Einwohnergemeinde. Und da habe ich zum Handball gefunden. Und ja, habe dort eben als Minispieler angefangen. Bin dann über ein paar Umwege irgendwann im Erwachsenenbereich als Spieler zurückgekommen. Und habe dort in der dritten Liga, damals noch Regionalliga, spielen dürfen. Und aus der Situation musste ich dann mit 21 aufgrund eines Knorpelschadens im Knie, also 4/4. Grades, dann nach einigen Operationen aufhören und habe da den Weg dann eben zum Trainerjob gefunden, erstmal im Nachwuchs. Und beim TSV Alt-Duvenstedt ging es dann los in den weiteren Weg in den Handballsport, das stimmt schon.
Bei dem Verein steht im Vereinswappen, Handball macht Spaß. Ja. Das kannst du quasi uns nochmal, Handball im TSV Alt-Duvenstedt macht Spaß, so steht es glaube ich drin, ne?
Ja,
ja, genau. Das kannst du dann quasi hier nochmal offiziell bestätigen.
Das kann ich in der Tat, auch wenn schon einige Jahre her ist.
2008 bist du zu SG Flensburg-Handewitt gewechselt. Gab es dazwischen noch eine weitere Station? Ich habe da mal was vom THW Kiel gehört.
Ja, darf ich es gar nicht so laut sagen mit der ehemaligen Flensburger Vergangenheit.
Achso, du gehst ja wieder zurück. Nee, dann
aber sag's leise. Als Spieler ist es tatsächlich so gewesen, dass ich im B-Jugendalter zum THW gegangen bin und dort auch meine Jugendjahre dann vollendet habe, bevor ich dann wieder im TSV Alt-Duvenstedt in der Regionalliga dann eben gespielt habe. Und deswegen die schleswig-holsteinischen Strukturen auch gut kenne. Und 2008 ist es dann so gewesen, nachdem ich nicht mehr spielen konnte, habe ich die Trainerlaufbahn eingeschlagen, einige Jahre dort im TSV Alt-Duvenstedt gearbeitet, während des Studiums. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von der SG, dort in Teilzeit zu arbeiten, parallel zum Studium. Und dafür habe ich mich dann 2008 auch entschieden, das stimmt.
Es ist ja auch eine geile Situation da oben. Das muss ich ja als generell als Sportfan, als Derby-Fan in jeder Sportart einfach mal sagen, dass da wirklich zwei Vereine auf demselben demselben Niveau, nahezu auf Augenhöhe, vor allem in den letzten Jahren, sich da duellieren. Das ist natürlich eine geile Situation. Also wenn ich das so ein bisschen mit uns vergleiche, wir haben ja niemanden. Wir haben ja niemanden, der hier in der Nähe wirklich auf diesem Niveau gewesen ist. Deshalb bin ich ja schon immer ein bisschen neidisch, weil das ist das größte Derby, was es im Handball auf dieser Welt gibt.
Es gibt ein paar Vereine, die würden jetzt streiten, weil sie auch für sich gesehen Derbys sehen, Nettestedt, Minden und so weiter. Aber von der Außendarstellung haben wir natürlich mit Flensburg und Kiel auch über die Historie da wirklich ein Derby, was schon viele Blüten und Geschichten geschrieben hat, sei es die Champions-League-Finals, wo es hoch herging und was dann natürlich über eine jahrzehntelange Tradition auch verfügt. Und das ist vielleicht auch ein Privileg da, über 10, 11 Jahre auch nah dran gewesen zu sein und das eben auch aus der Position Sportdirektor im Nachwuchs auch miterleben zu dürfen.
Also muss man schon wirklich sagen, ist eine coole Situation. Letztlich, du hast es gerade auch kurz angedeutet, hat dich dann eine Verletzung ausgebremst. Was ist dann da genau passiert?
Ja, tatsächlich ist es eine Knieverletzung gewesen, wo ich selber eben dann mit Anfang 20 nicht mehr spielen konnte. Und damals war man auch noch nicht so weit medizinisch wie heute. Da ist dann eben ein Knorpelschaden 4. Grades eben auch zu der Zeit gleichbedeutend mit dem Karriereende, wenn man überhaupt von Karriere sprechen könnte. Also ich konnte schon ein bisschen den Ball werfen, ob ich Bundesligaspieler gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber so dritte Liga Richtung zweite Liga, das hätte ich mir vielleicht auch zugetraut. Und ja, nachdem man dann so ein, zwei Jahre versucht, noch wieder auf die Beine zu kommen, und muss man dann irgendwann in jungen Jahren, und deswegen kann ich auch die Verletzung bei David jetzt zumindest persönlich gut nachempfinden. Also er wird ja nicht Karriereende haben, aber wie traurig man da ist, wenn man seine Kollegen da spielen sieht und eben nicht mit dem Getümmel ist, das kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Und als ich das erkannt habe, stand eben die Situation offen, engagiere ich mich weiter im Handball oder gehe ich aus dem Handball raus? Und ich habe mich dann entschieden, in die Trainerlaufbahn reinzugehen, und das hat dann auch seine Anfänge Ende der 90er genommen.
Das heißt, du hast relativ schnell auch für dich daraus deinen Optimismus gezogen und hast gesagt, okay, dann halt die andere Karriere.
Ja, also man hat damals mich als junger Spieler einfach mit, ich konnte gar nicht mich groß wehren, mit reingenommen. Man hat mich als Co-Trainer bei einer C-Jugend dazu genommen. Ich habe meine Lizenzen dann erworben, ganz normal, die Leiter dann auch beschritten, die C-Lizenz, die B-Lizenz. Ich bin dann Auswahltrainer geworden im Handballverband, habe im Verein während des Studiums viel gemacht, war Schiedsrichter, war Abteilungsleiter, Trainer von ein, zwei Mannschaften, und habe dann so auf dem Level mich recht autodidaktisch noch motiviert, dann weitergebildet, bis dann irgendwann auch Vereine wie Kiel oder Flensburg auf mich als Trainer dann im Nachwuchs aufmerksam geworden sind. Mhm. Und du hast es schon gesagt, so ist es dann gewesen, dass ich 2008 den Weg nach Flensburg angetreten bin.
Ich schätze, für ein echtes Nordlicht und als großen Handballfan geht damit natürlich ein Traum in Erfüllung, dass man bei der SG anfangen kann. Aber ganz kurz mal, auch wenn du es nicht laut sagen darfst, warst du denn vorher SG oder THW-Fan?
Ich war natürlich THW-Fan, weil ich beim THW gespielt habe.
Okay.
So ehrlich muss ich sein. Und demzufolge, als ich dann zur SG gegangen bin, war es am Anfang auch ein bisschen komisch, aber man identifiziert sich dann ja auch schnell mit dem, was man tut. Und das hat sich dann komplett gewandelt, weil ich 11 Jahre dort in Funktion tätig war.
Aber wie kamen die dann auf dich?
Einfach über die Auswahltrainerschiene, ne? dass man einfach geguckt hat im eigenen Nachwuchs, man benötigt jemanden, der hauptamtlich dort wirkt, und insofern ist dann eben die Möglichkeit entstanden, dass ich dort einen Job erhalten habe.
Du warst dann letztendlich 10 Jahre dabei, das ist im Leistungssport eine verdammt lange Zeit. Was kannst du uns denn verraten über die Geheimrezepte in der Nachwuchsarbeit bei der SG?
Ich kann sagen, dass ich in einer Zeit zusammen mit Klaus, da auch von den 10 Jahren waren wir ja auch 5 Jahre zusammen, kommen wir ja gleich bestimmt noch drauf, und insofern dort wird auch mit eigenen Bordmitteln sehr, sehr engagiert gearbeitet. Das Geld fällt nicht vom Himmel in der Nachwuchsarbeit, und auch die Profis haben in einem bestimmten Maße natürlich den Nachwuchs unterstützt, aber darüber hinaus mussten dort sehr honorige Leute eben auch Klinken putzen, um dann eben auch Nachwuchssportler ausbilden zu können auf einem entsprechenden Niveau. Und es war halt auch die Zeit, in der die professionellen Strukturen in der Handball-Bundesliga mit einem Jugendzertifikat auch eingeführt wurden und dann eben auch durch die HBL verordnet dann eben auch bestimmte personelle Ressourcen vorgehalten werden mussten, sei es irgendwann ein Athletiktrainer, sei es ein hauptamtlicher Nachwuchskoordinator, sei es ein Sportpsychologe, ein Torwarttrainer und. Und Deutschen Handballbund, aber auch durch die Handball-Bundesliga, dann eben durch die HBL, ist die Nachwuchsförderung im Handballsport dann eben auch auf eine ganz andere Ebene gebracht worden.
Weil man kann ja schon festhalten, glaube ich, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich es falsch sage, aber die Füchse, die Löwen und dann auch Flensburg, da wird schon die beste Nachwuchsarbeit in Deutschland betrieben.
Also wenn ich es jetzt aktuell betrachte, muss man schon sagen, dass die Füchse über das Wirken von Bob Hannig, der eben durchgehend da sich in den letzten Jahren halt auch wirklich als Nummer 1 in Deutschland platziert haben. Aber gerade auch in den letzten 5 Jahren die Entwicklung hier bei den Löwen, die auch wirklich eine unfassbar gute Qualität an Nachwuchsspielern jetzt mittlerweile hier auch binden konnten. Und oben im Norden sicherlich auch die SG über die Ergebnisse und über die Spieler, die jetzt in den Ligen spielen. Aber auch in ein, zwei anderen Vereinen jetzt. Melsungen kommt da jetzt auch deutlich hinterher und einige andere Vereine, Leipzig, Burgdorf hat jetzt auch schon viele eigene Spieler in der ersten Liga, in der Burgdorfer Mannschaft, ne? Auch Minden und Lemgo, vielleicht nicht über die Titel im Nachwuchsbereich, aber über die Spieler, die...
Und Bayer Dormann, die man so gar nicht, die nicht bei Bundesliga spielen.
Die machen da auch einen tollen Job, ne? So, und so, das ist so die Situation im Nachwuchs, und das sind auch die Mannschaften, die dann in der Regel in den Jugendbundesligen, wenn es weiterführend wird, dann auch den Titel unter sich ausmachen.
Kennengelernt hast du da einen gewissen Klaus Gärtner. Sagt mir gar nichts.
Das ist so. Das war ganz lustig damals eigentlich, weil Klaus war noch gar nicht so lange in Flensburg da. Und wir sind dann in der Landesauswahl als Trainerteam zusammen aktiv geworden. Und Flensburg suchte dann noch jemanden und bei uns passte das menschlich ganz gut. Und ich bin dann leicht zeitversetzt bei der SG eingestiegen. Und ja, in der Phase, wo man dann Anfang 30 ist, haben wir dann auch viele prägende Erlebnisse gehabt und die Strukturen waren noch lange nicht so professionell wie heute in Flensburg. Und wir haben dann mit einer betreuten Wohnsituation 2009 mit vielen Spielern, die wirklich oben aus dem Gebiet kommen, dann auch gemeinsam eine deutsche Meisterschaft im Nachwuchs feiern können im Trainerteam und haben uns auch so um die Jungs eben ja über Gebühr dann auch gekümmert, dass die sich wohlfühlen, die schulischen Themen im Griff haben. Und so entstand dann eben die Situation, dass wir als die beiden Hauptamtler bei der SG 5 Jahre arbeiten durften, bevor es dann Klaus auch wieder in die Heimat, in den Süden verschlug.
Also habt ihr euch auf Anhieb so gut verstanden? Ihr wart direkt so auf einer Wellenlänge.
Ja, wir waren auf einer Wellenlänge. Wir sind beide ja auch dann immer Cheftrainer gewesen im Nachwuchs und haben die Mannschaften dann wechselweise trainiert. Ich war dann der A-Jugendtrainer, Klaus war der B-Jugendtrainer und hat dann parallel die Drittligatruppe trainiert oder auch die Oberligatruppe. Und so musste man natürlich sich immer austauschen, weil man Spieler aus der B-Jugend in der A-Jugend dabei hatte oder aus der A-Jugend dann eben hochgezogen hatte. Und das war ein permanenter Austausch. Das hat auch ordentlich mal gerappelt. Wir haben auch mal eine Woche nicht miteinander geredet, wenn wir uns mal gefetzt haben. Klaus hat ja durchaus dieses emotionale Odenwälder Gemüt. Und auch ich, man glaubt es kaum, weil ich jetzt natürlich als Co-Trainer dem Cheftrainer da zur Seite stehe. Hab dann auch manchmal eine gewisse Sturheit, aber im Großen und Ganzen haben wir dann irgendwann ein Bier getrunken und dann ging's auch wieder. Und über die Jahre auch, als er hier unten war, ist diese Handballfreundschaft auch immer entsprechend dann weiter fortbestanden.
Aber was bedeutet es dir? Also man hört das jetzt raus, ihr kennt euch lange, man hat das Gefühl, da arbeiten zwei Kumpels, die nebenher halt dann zusammen nochmal was. Aber was bedeutet es dir persönlich, dass er dich für dieses brutale, das muss man so sagen, für dieses brutale Projekt Rhein-Neckar-Löwen in dieser schweren Phase, dass er sagt, ich will das mit dir machen?
Ja, erstmal freut mich das ja, sonst wäre ich ja nicht hier, ne? Also für mich ist das ja, ich habe mich konsequent die Jahre über immer entschieden, nicht ins große Karussell zu gehen, irgendwo beim Zweitligisten. Die Möglichkeiten waren ja da, auch mal als Cheftrainer zu arbeiten oder den nächsten Schritt in den Erwachsenenbereich zu machen. Das hat auch familiäre Gründe gehabt, weil ich eben oben gebunden war. Meine Partnerin und die 3 Kinder leben nach wie vor in Handewitt oben. Und ich habe halt gesagt, dass mir da die Arbeit im Nachwuchs eben auch Spaß macht und Passion ist, junge Leute auszubilden. Und wenn jetzt, als diese Möglichkeit jetzt kam, das muss ich auch ganz nüchtern so sagen, dann ist es eben auch so, dass das zwei Themen zusammenkommen. Die Konstellation, dass mit einem Freund zusammen, dem man loyal zur Seite steht, man kennt das ja, dass auch viele Co-Trainer dann irgendwo vielleicht mal ein bisschen am Stuhlbein sägen und vielleicht selber mal Cheftrainer werden wollen, aber das ist ja bei uns überhaupt kein Thema. Insofern wusste ich, was auf mich zukommt, auf der menschlichen Ebene. Und auf der anderen Ebene, die Löwen sind halt auch nicht irgendwie ein Verein, du hast es eingangs schon gesagt, der so unter Ferner Liefen einfach eine Bundesliga-Truppe ist. Die Löwen haben eben dieses Standing hier im Süden, die Löwen haben dieses familiäre Umfeld, die Löwen haben auch diese Historie, ne, über die Titel, über die Spieler, die hier spielen. Und das ist natürlich auch ein Privileg, das muss man ganz nüchtern auch so sagen, mit Leuten wie mit Andi Schmid, mit Uwe Gensheimer, mit Johnny oder mit Palle oder mit wem auch immer, jetzt hier ein Jahr zusammenarbeiten zu dürfen. Und das war dann schon auch extrem reizvoll, weil es eben auch ein Verein wie die Löwen ist.
Was hat denn dann für dich den Ausschlag gegeben, dass du 2018 von der Flensburger Jugendarbeit weitergezogen bist? Weil jetzt bin ich mal kurz ehrlich zu dir. Verbandsarbeit klingt für mich erstmal nicht so prickelnd, muss ich gestehen. Also das klingt nach viel Organisationsarbeit, Papierkram und damit praktisch eigentlich so ein bisschen nach dem Gegenteil von Jugendarbeit bei einem weltweiten Topclub. Was hat dich denn daran gereizt?
Das kann ich dir sagen. Wir hatten die 10 Jahre in Flensburg, das ist ja eine unheimlich lange Zeit auch auf dieser Position des Sportdirektors und immer auch eine Mannschaft trainiert, große Erfolge feiern dürfen im Nachwuchs, auch bittere Niederlagen dann eben gehabt. Irgendwann ist es dann auch so, was soll noch kommen? Ne? So, also ich war Sportdirektor mit Prokura, das heißt im zweiten Glied. Es gab noch einen Geschäftsführer oben drüber und ich habe auch immer vom Studium her die betriebswirtschaftliche Seite, also Sportmanagement eben auch in meinem Portfolio gehabt. Und in Schleswig-Holstein gibt es nicht so viele hauptamtliche Stellen im Nachwuchsleistungsbereich oder im Sport, was Handball angeht. Das sind dann eben die beiden Stellen beim THW oder bei der SG und dann eben beim Verband. Und die Stelle wurde frei und Sportmanagement dann im Verband machen zu dürfen. Parallel aber auch in der Halle weiterzustehen als Verbandstrainer, weil ich für alle Landesauswahlen natürlich nach wie vor zuständig bin, mit dem THW und der SG dann auch den männlichen Nachwuchs gemeinsam gestalten zu dürfen über die Landesauswahl Richtung DAB oder Richtung HBL, wo ich ein unheimlich gutes Netzwerk aufgebaut hatte. Das war dann auch für mich nochmal ein Schritt aus der zweiten Ebene, Sportdirektor mit Prokura in die Geschäftsführertätigkeit zu gehen und parallel eben auch bei der SG irgendwie alles erlebt zu haben. Mhm. Ne? So.
Aber was macht denn eigentlich, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, der Geschäftsführer des Handballverbands Schleswig-Holstein?
Das kann ich dir sagen. Also erstmal führt er natürlich ähnlich wie bei Jenny die in die Geschäftsstelle im Handballverband. Das sind auch 7, 8 Leute vom dualen Studenten bis zum hauptamtlichen Mitarbeiter. Und der gestaltet den Handball in Schleswig-Holstein mit seinem Team, mit dem ehrenamtlichen Präsidium, dann eben eine Weiterentwicklung. Das heißt, ich kümmere mich um die Corona-Themen, ich kümmere mich um spieltechnische Themen, wie wir die Ligen zuschneiden, ich kümmere mich um den Leistungssport, wie wir mit welchen Spielern wir zur Sichtung fahren, wie wir Kooperationen aufbauen, um das Sponsoring. Ich habe in der Traineraus- und Fortbildung, also die bei der C- und B-Lizenzausbildung, eben auch einen inhaltlichen Part, wie auch einen betriebswirtschaftlichen Part. Und es ist schon sehr, sehr vielfältig. Und da es eben auch immer mit dem sportlich-inhaltlichen in der Halle zu verknüpfen war, weil ich die Auswahlen eben auch trainieren durfte und da den Bezug auch nicht verloren habe, war es für mich eigentlich eine optimale Situation, da nochmal den nächsten Schritt zu gehen und mich einfach nochmal weiterzuentwickeln.
Mhm. Findest du Deutschland in Sachen Nachwuchsarbeit gut aufgestellt? Wir hatten ja dieses Thema zuletzt auch immer mal wieder im Podcast, unter anderem mit Katze und Kohli. Ja, das ist nochmal ein Querverweis. Gerne auch nochmal reinhören, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Findest du, dass wir gut aufgestellt sind in Deutschland?
Ja, über die Struktur, die HBL dann eben auch implementiert hat, über das Jugendzertifikat, über die Professionalisierungsschritte in den letzten 10 Jahren, hat das schon dazu geführt, dass wir in einigen Bereichen unheimlich gut aufgestellt sind, sei es was die athletische Entwicklung angeht und sei es auch was die medizinische Entwicklung angeht und vielleicht mittlerweile auch das Training, die Trainingsumfänge, was individuelles Training angeht, positionsspezifisch und so weiter. Aber wir haben halt einen Nachteil in Deutschland. Unsere jungen Spieler können in der immer noch stärksten Liga der Welt, in der Breite, eben nicht so automatisch wie ein dänischer Spieler in der dänischen Liga oder ein slowenischer Spieler in der slowenischen Liga oder wo auch immer, dann eben, glaube ich, reingeschmissen werden, weil der Druck natürlich für die Vereine, die entsprechenden Ziele wie Europapokal oder Champions League oder eben auch Nichtabstieg oder was weiß ich zu erreichen, dann eben ungleich höher ist, ne? So, und insofern finde ich uns in vielen Parametern gut aufgestellt. Wenn es jetzt um Nachwuchsspieler in der Spitze angeht, wirklich, dann sind wir nicht unbedingt natürlich in Deutschland, obwohl wir der größte Verband der Welt sind, so, dass wir jetzt automatisch nur Weltklasse-Spieler aus dem Nachwuchs dann entwickeln können. Da sind uns andere Nationen, die deutlich weniger Einwohner oder auch Handballspieler haben, auch voraus. Aber die Ergebnisse im Nachwuchs, das muss man ganz, ganz nüchtern sagen, die sprechen auch für sich. Die sind schon mehr als konkurrenzfähig und der Deutsche Handballbund hat in den Nachwuchsmannschaften eigentlich immer auch entsprechende Ergebnisse. Bei den Großereignissen haben wir ja gerade bei David Späth auch gesehen.
Das ist ja auch eine Entwicklung, ne? Dass auf einmal die U20, die ja klar, irgendwo bei Bundesligisten und so, dann natürlich diese großen Hallen mit Zuschauern durchaus auch immer schon mal kennengelernt haben, aber dass die dann als U20, als Nationalmannschaft vor 5.500 Zuschauern in Düsseldorf in der großen Halle spielen dürfen, das ist ja auch eine Entwicklung, die es mittlerweile dann gibt, dass auch diese Spiele, es gibt, glaube ich, kein U-Spiel mehr, das nicht live in irgendeinem Stream oder Fernsehen übertragen wird.
Der DRB hat in den letzten Jahren wirklich auch unter der Führung dort im Ehrenamt, insbesondere auch über Bob, aber auch über die hauptamtlichen Kollegen richtig guten Job gemacht. Er hat viele internationale Großereignisse jetzt im titulierten Jahrzehnt des Handballs nach Deutschland geholt, auch Nachwuchsevents und auch die ganze Vermarktung ist deutlich professioneller geworden und da sind wir schon insgesamt, was die Sportart angeht, gut aufgestellt.
Kommen wir zu deinem aktuellen Kapitel. Ein Jahr Verbandsauszeit für die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, also Klaus hat während der Vorbereitung mal gesagt, du seist für ihn der wichtigste Neuzugang in dieser Saison. Hat sich eigentlich Juri Knorr schon mal bei dir gemeldet, sich über diese Einordnung beschwert? Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also Das hat Klaus natürlich mal so rausgehauen. Das freut mich auch irgendwo, aber ich will mich da gar nicht so wichtig nehmen. Also er meinte das sicherlich in die Runde, in die Richtung vor allen Dingen, dass ich für ihn natürlich ein Ansprechpartner bin, der ihn spiegeln kann, dass ich mein Aufgabenprofil, was mir durch Jenny, durch Olli, durch Klaus da auch zugedacht ist, in der Unterstützung von Klaus als Cheftrainer, da auch loyal zur Seite stehend, dann eben auch gut ausleben kann. Und ja, ob es die Aufgaben eben sind, die man da im Videoschnitt hat oder in der Vorbereitung des Trainings oder auch im In-Game-Coaching vorne, die sind natürlich abgestimmt und da muss er einfach für sich das Gefühl haben, dass man da auch in der Drucksituation dann auch irgendwie jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Und das haben wir untereinander, selbst wenn er mal nicht meiner Meinung ist oder ich nicht seiner Meinung bin, dann zählt natürlich seine Meinung als Chefcoach, ist ja klar.
Also haut er auch schon mal auf den Tisch und sagt, jetzt machen wir das so, wie ich das sage?
Ja, so, wir sind schon mal unterschiedlicher Meinung und am Ende ist es natürlich so, dass er logischerweise als Cheftrainer dann die Entscheidung hat, ne? Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns ja auch so und wissen, wie wir ticken und gehen wir immer in die gleiche Richtung. Ja.
Ich denke, er kann sich halt unheimlich gut in dich reinversetzen, weil er ja diese Rolle hatte,
ja.
Und wieder haben wird.
Das stimmt, ja. Genau, nur es gibt ja auch in jedem Trainerteam individuelle Rollen. Also es ist ja so, dass fast jeder Cheftrainer eigentlich nur einen Co-Trainer seines Vertrauens nimmt. Ne? Also ich kenne ja nun Flensburg gut mit Machulla, der hat sich dann eben Marc Bult genommen, mit dem er zusammengespielt hat. Lubo hat sich Mike Machulla genommen, weil der eben auch bei ihm Spieler in der Mannschaft war und die in Nordhorn zusammengespielt haben. Du holst ja also nur Leute rein, wo du echt ein Grundvertrauen hast, wo du eine gemeinsame Arbeitsweise entwickeln kannst. Und bei Klaus kommt natürlich noch hinzu, oder auch in Flensburg eben bei Mike, die kannten das aus der Co-Trainer-Rolle, ist genauso wie du sagst. Ne? Mhm. Und die lassen dann aber auch vielleicht auch individuell gewisse Sachen eher zu, weil sie wissen, wie sich ein Co-Trainer fühlt. Und es steht und fällt eben damit, was möchte der Cheftrainer in der Co-Trainer-Rolle drin haben.
Mhm. Also Mike Machulla, ja, die mutigste Entscheidung im Welthandball in den letzten 20 Jahren gefühlt, zu sagen, okay, wir nehmen den als Chef, weil er hatte, glaube ich, vorher mal eine Cheftrainerstation beim ASV Hamm-Westfalen, ja. Soweit ich das im Kopf habe.
Ja.
Aber war natürlich eine brutal mutige Entscheidung, weil ich weiß nicht genau, wie ist das denn? Was glaubst du, wie viele Co-Trainer haben denn dieses, wir haben ja schon kurz mal über Segen am Stuhl gesprochen, wie viele Co-Trainer prozentual gibt's denn, die sagen, ja, ich will eigentlich auf diesen Posten? Und weil das Klaus sagt, eigentlich immer schon so, ach, irgendwie ist Cheftrainer nicht so meins. Davon gibt's, glaube ich, nicht so viele, oder?
Das ist eine gute Frage. Das entzieht sich zum Teil auch meiner Kenntnis. Aber wenn du mich fragst, wie ich das einschätze, auch in Flensburg, in Marc Bull zum Beispiel, möchte irgendwann mal Cheftrainer sein. Ne? Der weiß dann aber, vielleicht wird das nicht unbedingt bei der SG sein, aber möchte irgendwann seinen eigenen Weg gehen. Und das ist ja auch für Co-Trainer durchaus immer, die haben ja auch Vertragslaufzeiten, immer auch legitim, dann bei Ablauf der Vertragslaufzeit zu überlegen, habe ich vielleicht eine Chance, irgendwo Cheftrainer zu sein? Ne? Habe ich inzwischen meine A-Lizenz gemacht? Bin ich auch irgendwie vielleicht ERF-Mastercoach? Kann ich auch eine eigene Trainerkarriere starten? Und wenn ich mal so die Handball-Bundesliga so die ersten 5, 6, 7 mir mal angucke oder überhaupt die Trainer, die ich aus meinem Netzwerk gut kenne, Philipp Jiecher ist sofort von der Spielerebene dann auch noch ein Jahr bei Alfred als Co-Trainer, bevor er übernommen hat. Ne? Mike Machulla hast du gerade angesprochen. Ne? Bennett Wiegert kommt aus dem Nachwuchs in Magdeburg und ist dann eben sogar jetzt mittlerweile sportlicher Leiter plus Cheftrainer. Ne? So, Flo Kehrmann war im Nachwuchs tätig. Ne? Also wir können das jetzt so weiter durchgehen. Haber bei Leipzig war unter Prokop Co-Trainer und ist jetzt Cheftrainer geworden. Ne? Also wenn wir das einfach mal so weiterspinnen würden, dann kann man schon sagen, dass viele von den Trainern, die jetzt Cheftrainer sind, von der Pike auf das auch gelernt haben und über eine Co-Trainer-Position, wenn auch nicht im eigenen Verein, dann eben auch zum Cheftrainer geworden sind.
Damit der Einzige, der tatsächlich diesen Weg sofort genommen hat, sofort Cheftrainer, ist Gogi Sigurdsson.
Das stimmt.
Beobachtest du dieses Experiment, sage ich mal, ja. In Gummersbach ein bisschen, weil es dich interessiert?
Ja. Schon auch. Klaus interessiert es noch mehr, weil er ja Gogi als Spieler hier auch erlebt hat und da noch eine ganz andere persönliche Bindung hat. Aber auch ich habe einen Flensburger Spieler, oder Klaus und ich haben einen Flensburger Spieler mit Lukas Blome, der in Gummersbach nach wie vor spielt und da eine gute Rolle hat. Und da erkundigen wir uns natürlich auch. Aber dass ich es jetzt spezifisch beobachte, wie es gerade aus dieser Situation raus, das wäre zu viel gesagt, weil wir ja schon ein bisschen mehr den Fokus logischerweise auf unsere Konkurrenten in der ersten Liga haben. Ne?
Nee, weil es ja schon so ist. Wir hatten den Podcast mit Gogi Sigurdsson kurz bevor er da angetreten ist, okay. In der Corona-Zeit, wo auch, also ich weiß bis heute nicht, wie wir bei diesem schweigsamen Isländer auf fast 1,5 Stunden gekommen sind, aber er hat sich tatsächlich, er hat sein Herz komplett geöffnet. Er hatte auch, glaube ich, im Lockdown in Island auch nicht so viel anderes zu tun, als sich mal mit uns zu unterhalten, wenn wir mal kurz ehrlich zu dem Thema sind. Aber das war schon brutal interessant, da mal reinzugucken in dieses, wie geht er diese Aufgabe an? Weil natürlich die Löwen-Fans, man kennt ja unsere Fans, die haben natürlich sofort geschrien, ja, Sigurdsson, dann wird er ja in ein paar Jahren mal bei uns Trainer sein. Aber ich glaube, dass dieser Weg Vor allen Dingen, wenn du halt noch gar keine Co-Trainer-Erfahrung und Co. hast, dass der schon nicht ganz einfach ist.
Ja.
Aber ich finde, er macht es bisher
ja. Thomas war das ja voll im Soll, kann man so sagen.
Voll im Soll. Wir würden uns natürlich, ich glaube, es gibt wenige Leute, die behaupten würden, Gummersbach würde nicht in die erste Liga gehören. Also das fände ich schon wichtig, dass die irgendwann mal wieder aufsteigen. Was nimmst du denn mit aus deiner Arbeit hier bei den Löwen? Hast du vielleicht sogar Blut geleckt, vom Verband wieder zurückzuwechseln zu einem Profiklub?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ja damals so gewesen, ich hatte ja auch schon ein bisschen Respekt vor der Tätigkeit. Ne? Also ich komme aus dem Nachwuchs, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus, da habe ich einen entsprechenden Namen auch in Handball Deutschland über die Jahre. Und jetzt darf ich auf einmal im großen Karussell mitfahren bei einer Weltklasse-Truppe, was die Spieler angeht. Spieler wirklich wie Uwe Gensheimer, wie Andi Schmid, wie Johnny und also Leute, die alle eine entsprechende Vita haben. Und ich habe dann recht positiv festgestellt, habe mich natürlich auch entsprechend meiner Co-Trainerrolle am Anfang auch logischerweise zurückgenommen, und das mache ich auch immer noch, dass die mich menschlich super aufgenommen haben und dass meine Sorge da vielleicht etwas unbegründet war. Ne? Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, nehme ich einfach mit, dass es unheimlich wertvoll für mich auch als Trainer ist, Handball auf dem Niveau, was man ja in der dritten Liga oder in der Jugendbundesliga inhaltlich taktisch nicht anders macht. Also man bereitet sich genauso auf Video auf den Gegner vor, man fährt die gleichen Arbeitsumfänge, aber man hat hier halt eine ganz andere Qualität an Spielern, ne, die einfach die Sachen aus unzähligen Spielen dann und auch aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Alters ganz anders umsetzen können. Und ich habe auch nochmal einen anderen Blick auf einige Themen durch die Gespräche mit den Spielern jetzt für mich gewonnen, wie wir dann eben auch taktisch an gewisse Sachen rangehen. Und auch dadurch, dass ich prozentual jetzt wirklich Vollzeit wirklich nur sportlich-inhaltlich mache, mit Klaus oder auch mit der Sportpsychologin oder mit Flo als Athletiktrainer da eben in der Abstimmung bin, habe ich für mich schon ganz viel inhaltlich auch mitnehmen können, was ich dann nach der Saison sicherlich auch gewinnbringend in Schleswig-Holstein für den Nachwuchshandball und auch für mich als Trainer weiter dann einbringen kann. Ne? Also da ist schon ganz viel an Entwicklung auch passiert. Und ob ich nochmal Lunte gerochen habe, ja, in dem Sinne auf jeden Fall, dass durch die Corona-Zeit ja auch meine Stelle als Verbandstrainer etwas rudimentär dann nur noch ausgeprägt war, weil wir nicht mehr viel machen konnten. Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall auch wieder in dem Bereich tätig sein, den mir mein Geschäftsführerposten dann auch zeitlich erlaubt.
Als Nachwuchsfachmann, wir sitzen ja gerade, das wissen unsere Fans ja, wir sitzen ja gerade im wunderbaren Billardraum unseres Internats. Ja. Das ist ja unser Standardraum für die Podcast-Aufzeichnung. Wie bewertest du das Konzept der Jungen Löwen?
Ja, das ist einfach toll zu sehen mit der Flensburger Vergangenheit, die ich selber mitgestalten durfte, bis zum eigenen Akademiegebäude, da eben den Neubau mit vorangetrieben zu haben mit den Mitstreitern, jetzt eben in einer anderen Struktur zu gucken, wie sind hier die lokalen Gegebenheiten. Und ich muss schon sagen, dass das wirklich im Gegensatz zur Flensburger Infrastruktur hier ein ganz, ganz tolles Nachwuchsleistungszentrum geworden ist. Ich kenne natürlich die Entstehungsgeschichte nicht im Detail, aber ich weiß, dass hier ganz viele Leute auch über die Jahre ihren Job unheimlich gut gemacht haben müssen, dass so ein Komplex hier steht. Ne? Und die Internatstruktur, die ist in deutschlandweit natürlich auch mit einem guten Ruf ausgestattet und die Qualität der Spieler ist entsprechend hoch. Und die Junglöwen haben in den Jugendnationalmannschaften entsprechend in den Jahrgängen immer Spieler drin und haben natürlich auch immer im Rennen um die deutsche Jugendmeisterschaft ein Wörtchen mitzureden. Und alleine diese Kontinuität ist ja am Ende auch das, was Qualität dann auch irgendwo auszeichnet. Also, dass du konstant über Jahre auf dem oberen Level dann eben dabei bist. Hier ist das im Nachwuchs. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, dass das natürlich eine tolle Nachwuchsarbeit ist, die auch deutschlandweit dann eben auch bemerkt wird. So. Und da dann aber eben den Sprung in den Profibereich zu schaffen, obwohl die Nachwuchsarbeit so gut ist, wie sie ist, ohne Frage, das ist natürlich dann immer noch das i-Tüpfelchen, dass man im eigenen Kader eben auch wie jetzt mit David, wie mit Flipse, dann eben auch Spieler hat, die dann auch den Weg schaffen. In Flensburg hat man den Weg seinerzeit nicht so in der Häufigkeit schaffen können und ist dann auch im Nachwuchs dazu übergegangen, eben auch über andere Wege dann eben Spieler in die Bundesliga, in die zweite Liga zu bringen und auch damit zufrieden zu sein.
Inwiefern macht ihr denn dieses Projekt Rhein-Neckar-Löwen-Profiverein mal für ein Jahr noch mal mehr Spaß, weil wir ja gefühlt schon noch eine halbe Juniorenmannschaft in der Bundesliga spielen haben momentan?
Das macht mega Spaß, einfach zu sehen, wie sich die jungen Leute, die ja aufgrund ihres Alters eben auch mal Schwankungen haben und instabil durchaus auch mal sind und so Entwicklungsschübe auch haben, zu schauen, wie sich die entwickeln. Also wenn ich mal angucke, wie Philipp sich im Vergleich zu letztem Jahr, wo er keine große Rolle hatte, jetzt schon in diesem Jahr entwickelt hat und uns auch eben immer in Phasen des Spiels auch wirklich hilft, und da ganz auch unbekümmert auftritt und sich eben keine Platte macht, ne? Das macht mir richtig Spaß. Und auch wie Benji jetzt eben nach und nach mehr reinkommt, und der hat ja immerhin schon in Schweden entsprechend auch und in der European League auch auf sich aufmerksam gemacht, aber ist immer noch ein verdammt junger Spieler, ist doch klar. Und auch Juri, man denkt ja immer, Juri ist ein Spieler, der einfach, weil er schon jetzt diesen Fokus hat und in der Jugendbundesliga, nicht in der Jugendbundesliga, in der Bundesliga eben auch schon seine kleinen Fußstapfen auch schon in Minden eben dann eben auch nachgewiesen hat. Aber man darf nicht vergessen, Juri ist Baujahr 2000, ne? Und geht auch mit seiner eigenen Einschätzung, seiner eigenen Leistung auch echt kritisch um und ist immer noch ein junger Spieler und hängt sich in jeden Training voll rein und hat auch schon richtig gute Spiele für uns gehabt. Ich erinnere an Burgdorf, ich erinnere an BHC, ne, und ein, zwei andere Spiele, und hat aber dann auch wieder Phasen, wo er auch mal schwankt, ne, und das ist halt so mit jungen Spielern. Und Christian Horsen am Kreis ist auch ein 99er Kreisspieler, der aus Celje natürlich schon ein bisschen was gewohnt ist, aber eben vom Alter auch noch in seiner ersten Saison ist und da eben Schwankungen unterlegen ist, oder Mamadou. Das ist in der Summe der Nachwuchsspieler wirklich eine tolle Situation, dass man mit denen arbeiten darf, weil man mit denen ganz normal umgehen kann. Ist aber auch eine Situation, die viele andere Vereine halt einfach mit dem Anspruchsdenken nie eingehen würden. Die Löwen machen es jetzt, die gehen diesen Weg des Umbruchs. Und dann muss man auch insbesondere mit diesen jungen Spielern eben auch umgehen können, wenn sie mal nicht ihre Leistung bringen. Und die kommen dann aber auch aus diesem Loch wieder raus.
Ich sag dir ehrlich, das ist einer der Hauptgründe, warum mir diese Mannschaft trotzdem Spaß macht. Also da können mir jetzt wieder alle auf den Kopf hauen und sagen, kann ja nicht sein Ernst sein. Wir sind zweimal deutscher Meister und Pokalsieger. Und er will mir jetzt sagen, er ist mit Platz 9 irgendwie zufrieden. Das sage ich auch in der Form nicht. Aber mir macht trotzdem diese Mannschaft einfach Spaß. Mir macht es Spaß, die jungen Kerls, so wie jetzt Benjamin Helander im Interview als Spieler des Tages irgendwie da stehen zu haben, der über beide Ohren grinst, egal ob das jetzt noch knapp geworden ist gegen Minden, also ist mir völlig Bums. Ich sag dir es auch ehrlich, diese Mentalität von Philipp Aruhansu, die ringt mir so viel Respekt ab, dass der Junge wirklich einfach sagt, ich bin ein Löwe und ich will mir für diesen Verein den Hintern aufreißen, das ringt mir unfassbar viel Respekt ab, und deswegen bleibe ich bei dieser Meinung, mir macht diese Mannschaft insofern dann auch Spaß, und das trägt mich über diesen Umbruch, weil ich auch der festen Überzeugung bin, wir werden wieder an die alten Erfolge insofern anknüpfen können, dass wir zumindest wieder um sie spielen werden. Das siehst du genauso hoffentlich.
Ja, also ich kann die Fans ja auch verstehen oder auch die Sponsorenlandschaft, ne? Also das ist ja auch klar, dass das nicht der Anspruch sein kann, jetzt irgendwo im Mittelfeld zu spielen, ne? So, das ist klar. Auf der anderen Seite muss man eben auch nüchtern gucken. Es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass die Situation jetzt wie sie ist. Und das hat man erkannt, und da geht man jetzt an die Stellschraube dran, und dann nächstes Jahr kommt mit Sebastian Hinze der Wunschtrainer, und der war halt auch nicht verfügbar. Deswegen kann ich eben auch nochmal sagen, dass ich eben das auch vom Verein mutig finde, aber auch insbesondere von Klaus Super, dass er sich dieses eine Jahr als Cheftrainer eben auch im Sinne des Vereins dahinstellt. Denn es war ja mit Sicherheit nicht seine Ambition, Cheftrainer zu werden. Und insofern muss man jetzt diesen Weg gehen, muss man eben personell gute Entscheidungen treffen, muss man jetzt in diesem Jahr eben auch gucken, dass man die sportlichen Ziele trotzdem nicht aus dem Auge verliert, nämlich im Europapokal mitzuspielen, aber auf der anderen Seite auch diese jungen Leute reinzuschmeißen und zu gucken, ob die den Weg in Zukunft mit den Löwen mitgehen können. Und deswegen bin ich da hundertprozentig deiner Meinung. Es ist nach außen sicherlich manchmal nicht so einfach zu verkaufen, aber der Weg ist jetzt der gewählte, und den gehen wir halt konsequent.
Du hast gerade das Wort Mittelfeld angesprochen. Es gibt da was, was bei dir sportlich sympathisch auch im Mittelfeld ist. Du bist Bayern München Fan.
Ja, ist nicht so ganz Usus oben im Norden. Da ist man eigentlich eher mit der HSV-Raute unterwegs, aber ich bin Baujahr 77, und wir hatten 82 das erste Mal einen Farbfernseher, und da gab es halt Rummenigge und Breitner und Keils und Rubisch, und irgendwie bin ich bei den beiden Roten gelandet, und da bin ich dann auch geblieben. Deswegen muss ich mir da viele Sprüche im Norden anhören.
Zu Recht, wie man sagen muss.
Aber ja, das ist dann so mein Makel, den man mir dann immer so nachsagt.
Ja gut, wenn man jetzt mal kurz guckt, überlegt, Spitzenverein im Norden ist auch gerade nicht ganz so, also jetzt, wo auch Werder Bremen noch in der zweiten Liga spielt, ist es tatsächlich nicht ganz so einfach, da einen Club zu finden, wenn man ja ein Erfolgsfan ist, was du ja offensichtlich bist, wenn du Bayern München Fan bist.
Also wenn man als 5-jähriger Bayern-Fan wird und dann Erfolgsfan ist, dann weiß ich nicht. Aber ich kann das ja schlecht wegargumentieren. Es gibt Kinder, die aktuell bisher nur Bayern als Meister erlebt haben.
Da kann ich auch immer, also was so Sprüche angeht, kann ich auch schießen. Da können wir noch eine halbe Stunde Podcast machen und da kommen die Sprüche nur so um die Ohren. Aber ja, natürlich fragt man sich das, ne? Weil du hast natürlich eigentlich, man hat ja schon so ein bisschen auch eine Art von Lokalkolorit, auch wenn das manchmal natürlich bitter ist. Unser neuer Social Media Guy bei den Rhein-Neckar-Löwen, der ist Hoffenheim-Fan. Schüttelt auch gerade den Kopf. Es ist natürlich schon so, man guckt ja erstmal so im Umfeld, was man sich da so suchen kann als Club. Aber ich finde dich ansonsten tatsächlich empfinde dich als einen sehr, sehr sympathischen Kerl, deswegen kann ich darüber hinwegschauen. Aber ist tatsächlich eine Frage, die man sich dann ja noch irgendwo stellen muss. Gibt es denn generell außer Fußball und Handball noch andere Sportarten, die dich interessieren, wo du dir vielleicht auch für deinen Job ein bisschen was abguckst?
Ich bin ja in den 90ern so in der Zeit des Abiturs und des Studiums dann in der NBA auch in der Zeit, wo wirklich in meinen Augen noch die richtig guten Basketballer unterwegs waren mit Michael Jordan und dem Dream Team 92 groß geworden. Und man guckt schon so ein bisschen auf den amerikanischen Sport, wie dort so Stuff ums Team mit Spezialisten ausgestattet wird und welche Elemente man dort eben auch hat, was Coaching angeht. Und Handball ist ja auch ein Players-Game, das heißt, man kann die Mannschaft vorbereiten bis zu einem gewissen Punkt, aber auf der Platte müssen sie es dann in der Dynamik des Spiels natürlich dann auch selber umsetzen oder auch Bälle ins Tor bringen, ne? Und da versucht man schon auch Einflüsse so ein bisschen mitzubekommen oder eben zumindest auch bei den Profimannschaften im Handball oder im Fußball dann auch nah dran zu sein, um zu gucken, welche Elemente kann man in den Handballsport integrieren. Deswegen ist das für mich Basketball aus der eigenen Zeit damals, wo man das verfolgt hat, ja.
Aber du stehst momentan jetzt nicht nachts auf und guckst der NBA-Spiele an?
Nein, heute tue ich das nicht mehr.
Okay. Aber ich musste, also ich weiß, ich habe jetzt gar keine Uhr hier, aber die eine Frage muss ich dir jetzt noch stellen. Wenn du sagst, dass du da natürlich auch gerade in den 90ern viel reingeguckt hast, jetzt hat man in den USA ein komplett anderes Jugendsystem, nämlich dieses Draft-System. Findest du das attraktiver, weil es fairer ist? Für mehr Spannung sorgt?
Also vom System her ist das ja über das Draft-System echt interessant zu gucken, dass die vermeintlich besten Spieler und größten Talente dann eben über die Picks den Verein als erstes operiert werden, die eben in der Tabelle
unten stehen.
Ne? Und das ist natürlich für sich total spannend, über die Struktur und Historie hier im deutschen Sport oder auch im Handball ja kaum noch zu ändern, weil die ganzen wirtschaftlichen Interessen und die ganzen sportpolitischen Themen ja dem entgegensprechen, aber wäre natürlich mal ein komplett anderer Ansatz. Mhm. Wir würden uns auch nicht über einen Spieler wie Philipp Awanzu oder David Speth in Amerika unterhalten. Die spielen halt 2 Jahre im Practice-Team und können froh sein, wenn sie dann irgendwann in das Team integriert werden. Das ist natürlich die andere Seite. Auf der anderen Seite über den Tellerrand zu schauen, und Elemente da vielleicht mal zu überlegen. Es gab ja auch mal so diese selbst auferlegten Quoten. Vor 7, 8 Jahren war es ja so, dass man der Meinung war, dass der deutsche Nachwuchs sich nicht genug entwickeln konnte und dass die Plätze in der Bundesliga dann nur durch gute Ausländer besetzt werden. Und dann hat man aber auch über dieses HBL-Jugendzertifikat, über die Anpassung von athletischen Trainingsumfängen, anderen Sachen, individuelles Training, Torhüter und, hat man natürlich irgendwie auch so ein Niveau erhöht im Nachwuchs, dass die auch direkt dann jetzt in die Bundesliga kommen. Und gerade so die Jahrgänge um Kohli jetzt, so 94er, das waren so die ersten Jahrgänge, Fabian Wiede, Paul Drucks, Kohli und Christopher Rudek bei uns in Flensburg, die dann auch mal direkt den Sprung geschafft haben, nachdem man da nachjustiert hatte. Aber insgesamt ist es schon total spannend zu gucken, an welchen Stellschrauben man im System drehen könnte, wobei wir uns nichts vormachen, ob das nun im Fußball ist, Stichwort Champions League oder Bundesliga, Umverteilung von Schlüsseln, Gelder, TV-Gelder und so weiter. Das wird schwer sein, da was zu ändern.
Weil das ist ja so ein Thema, da darfst du dich mit Andi Schmid, glaube ich, nicht drüber unterhalten, weil der würde den Handball ja am liebsten komplett amerikanisieren. Also ja. Mit Shot Clock und weiß ich was, Playoffs, weiß ich was nicht alles. Der ist da relativ konsequent, was das angeht. Hat er uns ja auch im Podcast erzählt, aber so weit würdest du natürlich nicht gehen.
Nee, ich bin da immer ein bisschen konservativer unterwegs. wahrscheinlich, weil ich gar nicht so revolutionär denken würde.
Vielen, vielen Dank, Sascha, dass du bei uns zu Gast warst. Das wird ja sehr wahrscheinlich auch gleichzeitig dein erster und letzter Besuch bei uns im Podcast gewesen sein. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, jetzt drücken wir natürlich die Daumen, dass wir mit den Löwen so in die Schiene kommen, dass wir diese Ziele, die wir uns dann doch auch noch selbst auferlegt haben, für dieses Jahr noch erreichen können. Und an euch da draußen natürlich wie immer der Hinweis, abonniert gerne unsere Kanäle, damit ihr keinen Podcast verpasst bei uns. Und ja, dann drücken wir weiterhin den Löwen die Daumen, kommen in die Arena und geben alles für die Mannschaft. Danke, Sascha. Mach's gut.
Danke auch. Hat richtig Spaß gemacht mit euch.
Sehr schön. Bis dann. Macht's gut da draußen. Ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.